Zuerst mal einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich heiße Jimmy Jingunam, Pastor der Liebenzeller Gemeinde in Mülheim. Im Vorfeld habe ich mit Timo über den Predigtdienst bzw. über unseren Kanzeltausch mal gesprochen und ich habe mitbekommen, dass ihr gerade eine Predigtreihe habt über Glauben und konkret im Alltag. Mit dem Anliegen bin ich auch, sage ich mal, bin ich schwanger gegangen. Meine Frau findet immer lustig, dass ich immer sage, ja, jede Woche gehe ich in schwanger. Und das ist ja für sie irgendwie lustig, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe ich mir mit dem Thema gerungen, oder ja, was für ein Thema heute dran sein soll. Und dieses Thema habe ich mitgebracht. Vergeltung und Vergebung aus der Bergpredigt Matthäus-Evangelium. Vielleicht erinnern sich einige von euch an diese Frau, Marianne Bachmeier. 1981 erschoss sie im Gerichtssaal von Lübeck den Mörder ihrer 6-jährigen Tochter Anna. Sie wurde zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt, aber nach 3 Jahren wurde sie entlassen. Ihr Fall, dass sie im Gerichtssaal mit der Pistole den Mörder ihrer Tochter umgebracht hat, das löste heftige Diskussionen aus. Kann ihre Tat gerecht werden? Viele konnten ihr zerbrochenes Mutterherz verstehen, aber doch konnte keiner ihre Vergeltung gutheißen. Liebe Geschwister, heute geht es ja um Vergeltung, um Vergebung. Dieser Fall mit der Frau Bachmeier ist ein extremes Beispiel, das weiß ich. Aber dieser Fall führt uns mitten ins Thema. Gehen wir eine Folie weiter. Ich lese den Text vor nach der Luther-Übersetzung Luther 1984. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt, dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm 2. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Was dieser Text für uns bedeutet, schauen wir durch die 3 folgenden Schritte. Zunächst schauen wir mal vom Alten Testament her. Jesus zitiert hier zum Alten Testament. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Dieser Text begegnet uns in der Bibel mehrfach im Alten Testament. In diesem Text finden wir diesen Grundgedanken der Vergeltung oder auch Wiedergutmachung. Dieses Prinzip ist keineswegs aber eine Erfindung aus der Geschichte Israels, sondern dieses Prinzip war eine allgemein gültige Annahme in der ganzen Welt. Bereits im Kodex Hammurabi, etwa das Gesetz von dem babylonischen König Hammurabi, etwa um 1750 vor Christus. Und ja, Die Gesetztafel befindet sich ja heute im Louvre in Paris. Das heißt, das ist fast 4000 Jahre alt. Und da finden wir diesen Grundgedanken hier, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und soweit wir auch beurteilen können, ist dieser Gedanke auch Grundprinzip auch in diesem römisch-griechischen Gesetz, aber auch heute in europäischen und darüber hinaus weltweit, dieses Grundprinzip, das ist auch zu erkennen. Das heißt, Zahn um Zahn, Augen um Augen ist eigentlich ein Grundgedanke, der in jeder Kultur zu finden ist. Das heißt, es ist sehr menschlich und logisch in diesem Sinne. Dabei ist es zu beobachten, dass dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn nicht einfach jedem zu praktizieren gegeben war. Dieses Prinzip ist gegeben jedem Rechter oder Richter, der nach dieser Messlatte eine regelrechte und angemessene Wiedergutmachung aussprechen soll. So kann oder so soll der Richter einen Schaden ersetzen oder ersetzen lassen. Dadurch wird mehr oder minder die Gerechtigkeit wiederhergestellt. Das Problem war aber, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer zur Zeit Jesu offensichtlich dieses Grundprinzip auf den persönlichen Ebene, auf die persönlichen Bereiche ausgedehnt haben. Das heißt, jeder nimmt die Rache, die Vergeltung selbst in die Hand. Das war das Problem. Liebe Geschwister, was würde in einer Gesellschaft entstehen, wenn jeder selber die Rache, die Vergeltung, diese Wiedergutmachung selber in die Hand nimmt? Da entsteht ein Chaos. Da würde ein Chaos ausbrechen. Dieses Grundprinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn war eigentlich ursprünglich gut und doch hilfreich, doch letztendlich kann man dadurch diese verletzte Gerechtigkeit nicht wiederherstellen. Der Fall von dieser Frau von Marianne Bachmeier zeigt uns auch, dass sie schlussendlich durch diesen Fall die Gerechtigkeit nicht wiederherstellen konnte. Denn so können wir, so kann keiner in der Welt die Gerechtigkeit wiederherstellen durch Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hier will Jesus uns lehren, nämlich einen anderen Weg. Verzicht auf die Vergeltung. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel. Das letzte Wort, dem Übel, hat der Luther übersetzt eigentlich hier so. Aber ich frage mal, handelt es sich um den Übel, dem Bösen oder das Böse oder das das ist eigentlich das Wort. Hier können wir im Dativform können wir nicht erkennen, was für ein Genus hier steht. Aber im Urtext, im griechischen Urtext steht eigentlich der Böse. Dann fragen wir uns, ist hier der Böse quasi der Teufel selbst gemeint? Dann können wir sagen, nein. Denn die Bibel lehrt uns, wir sollen schlussendlich immer gegen den Teufel kämpfen. Das heißt, der Böse hier, wer ist dieser? Das ist der Mensch, jeder Mensch, der dir, mir und uns etwas Böses antut und antun will. Liebe Geschwister, hier sehen wir eine Tatsache. Jesus sieht den bösen Menschen. Und Jesus nennt den Bösen böse. Er verleugnet die Existenz der Bosheit in unserer Welt nicht. Jesus verharmlost auch den bösen Menschen nicht. Er fordert uns auch nicht auf, die Bosheit des Menschen irgendwie positiv zu sehen. Der böse Mensch ist böse. Jesus sieht es auch so. Aber Jesus erlaubt uns nicht, der eigenständig und eigenwillig zu vergelten. Ich weiß nicht, wie es euch auch gegangen ist, wenn ihr diesen Text in der Bibel so lest. Oft geht es mir so, wenn ich so einen Text lese, dann habe ich in mir so ein Gefühl, boah, Herr, das ist echt eine Zumutung. Immer wieder frage ich innerlich Jesus, warum mutest du uns so etwas zu? Aber interessant ist, Jesus geht weiter. Jesus formuliert Dinge weiter, nämlich, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Meine rechte Backe ist hier, wenn jemand meine rechte Backe schlagen will. Und wir nehmen an, dass viele, die meisten Menschen in der Antike Rechtshänder waren, dann muss man so schlagen, nicht zack. Dann kommt dann der Schlag auf der linke Backe. Das heißt, hier geht es eigentlich in diesem vorderen Orient in Israel eine Beleidigung und äußerst schlimmste Beleidigung und Demütigung. Jemand schlägt dich, zack, das heißt, hau ab, ich will mit dir nichts zu tun haben. Jemand beleidigt dich so sehr und dann bietest du der Person deine linke Backe auch da, dann tut es auch weh. Ein Schritt geht's weiter. Vers 40. Wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Das heißt, jemand bringt mich vor Gericht, um von mir meinen Rock wegzunehmen, da soll ich der Person auch meinen Mantel geben. Das heißt, ich soll auch meine eigenen Rechte verzichten. Jesus geht aber weiter in Vers 41. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Das heißt, wenn jemand mich fordert, meine Hilfe anzubieten, dann soll ich noch mehr tun, als es erbetet wurde. Vers 42, gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Da ist mir gleich ein Beispiel eingefallen. Meine erste Dienststelle war in Stuttgart, Stuttgart Stadtmitte. Das war ziemlich am Anfang unserer Dienstzeit in Stuttgart. Eines Tages hat eine Frau mich angerufen. Dann sagte, Herr Nahm, ich brauche eine Seelsorge, kann ich mal schnell vorbeikommen? Dann habe ich gedacht, okay, kommen Sie vorbei. Und ich habe einfach stundenlang zugehört, wie schlimm es ihr geht. Ich habe gleich gemerkt, ich kann der Person nicht helfen, Und habe ich zum Schluss gesagt, wissen Sie, Frau XY, ich kann nur für Sie beten, lass uns zusammen beten. Ich habe für Sie gebetet und dann wollte ich mich auch von ihr verabschieden. Dann hat sie mich drum gebetet, Herr Nahm, ich brauche 20 Euro. Okay, da habe ich als als Praktikant, sage ich mal, monatlich 800 Euro bekommen. Okay, 20 Euro habe ich einfach hergegeben, weil ich gesehen habe, dass diese Frau sich in einer Not befindet. Okay, ein paar Wochen später kam ein Mann zu uns, der stand vor der Tür und hat erzählt, wie schlecht es ihm geht gerade. Und dann hat er gesagt, ich soll 20 Euro mal ausleihen. Auf jeden Fall wollte er mir 20 Euro zurückgeben. Ich wusste es nicht, was ich machen soll. Dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich geguckt, wie viel Geld ich noch habe. Ich habe in meinem Portemonnaie nur 5 Euro gehabt. Und ich bin in der Wohnung gegangen und dann habe ich alle Kleingeld zusammengekratzt und dann 20 Euro habe ich da gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, Sie überweisen mir das Geld. Und dieses Geld habe ich nie wieder gesehen. Interessant ist dann, ein paar Tage später, eine Frau steht wieder vor der Tür und dann wollte mir erzählen, wie schlimm es ihr geht und warum sie gerade dringend Geld braucht. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich sehe ihre Not und ihre Schicksalsschläge ernst. Aber ich habe mich da gefragt, ist es richtig, dass ich wieder dieser Person 20 Euro gebe? Und was ist gerade mit mir? Ich habe eigentlich gar kein Geld. Was ist mit uns gerade als Familie? Das war eine große Herausforderung. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, das habe ich die letzten Tage so erlebt. Deswegen kann ich und möchte ich Ihnen auch kein Geld geben. Sie hat dermaßen mit mir geschimpft, wie unbarmherzig ein Christ sein kann. Und dann sie hat geschimpft und uns oder mich verlassen. Liebe Gemeinde, war mein Verhalten, vielleicht auch unser Verhalten in solchen Situationen richtig oder falsch? Was will Jesus uns sagen mit all diesen Beispielen? Warum fordert Jesus uns heraus, und so zu leben? Und habe ich mich gefragt, ist es wirklich der Wille Gottes, dass ich jedes Mal Obdachlosen Geld gebe? Und was würde passieren? Die Obdachlosen in Stuttgart, die tauschen ihre Informationen untereinander offensichtlich. Und die wissen, wo und welcher Pastor neu gekommen ist und bei wem, in welcher Gemeinde man auch Geld bekommen kann. Wenn ich ihm weiterhin immer 20 Euro, 30 Euro gegeben hätte, kann sein, dass vor unserer Gemeinde eine große Schlange da stünde. Und dann, trotzdem soll ich ihnen Geld geben oder nicht? Liebe Gemeinde, was Jesus mit diesem oben hier, die oberen Beispielen sagen will, das hat eigentlich der Apostel Paulus so anders formuliert. Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Dieser Text steht eigentlich in einem Zusammenhang, wo es um den wahren, wahrhaftigen Gottesdienst von uns Christen geht. Gottesdienst, der Gott gefällt. Wie kann unser Leben der wahrhaftige Gottesdienst sein? Paulus formuliert, indem wir das Böse mit dem Guten überwinden. Ich habe mich gefragt, was ist das Gute? ist das Gute genau das, was dass ich jedes Mal der Person 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro gebe? Was ist eigentlich das Gute? Und meine Antwort war eigentlich letztendlich die gute Absicht. Wie kann ich solchen Menschen letztendlich helfen, indem ich da einen Cut mache? Indem ich da Cut mache, aber doch mit gutem Gewissen, mit guter Absicht die Person begleiten will. Aber liebe Gemeinde, gehen wir mal zurück. Was Jesus uns mit diesem Text deutlich macht, ist genau das, was die Vergeltungsmacht nicht uns zusteht. Jesus hat zwar hier zugespitzt formuliert, das, was Jesus aber sagen möchte, ist die Tatsache, dass diese Vergeltungsmacht uns nicht zusteht, denn wir können durch unsere eigenständige Vergeltung nie die Gerechtigkeit wiederherstellen. Wenn wir selbst die Vergeltung in die Hand nehmen, entsteht wiederum ungewollt oder gewollt oder ungewollt eine weitere Ungerechtigkeit. Jesus macht uns klar, nicht wir sollen jemanden vergelten, sondern Gott wird den vergelten, der an dir, an mir, an uns ungerecht getan hat. Wir sollen auf jegliche Vergeltung verzichten und dem Gott alles abgeben und übergeben. Die Vergeltung ist die Sache Gottes und unsere Sache ist nur das, dass wir das Böse der bösen Menschen mit der guten Absicht überwinden. Ich habe mal drüber lange überlegt und Gedanken gemacht, warum wir einen solchen Menschen, bösen Menschen, mit dem Guten, mit der guten Absicht überwinden sollen. Die Antwort, die ich gefunden habe, ist die: Auch für diesen bösen Menschen ist Jesus gekommen. Jesus ist nicht nur für mich gekommen, sondern für den Menschen, der gerade an mir etwas Böses getan hat. Das Problem ist aber gerade das, dass diese Person die gute Absicht Gottes noch nicht kennt. Die gute Absicht in Jesus kennt die Person noch nicht. Wenn ich selber die Vergeltung in die Hand nehme, dann könnte sein, dass ich selber von der Person diese Möglichkeit der Umkehr, die mögliche Buße komplett wegnehme. Denn alle von uns, wir wissen ja, alle von uns können den Menschen von dem Bösen, von der Sünde trennen. Mit anderem Wort, Jesus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Wir können den Menschen von der Sünde nicht trennen, aber das kann nur er. Ich weiß nicht, dass Sie gerade gemerkt haben, wenn wir solche einen Text lesen, dann verstehen wir uns selber diejenigen, die immer jemandem vergeben oder vergeben müssen. Aber selten verstehen wir uns beim Lesen diejenigen, die auch Vergebung benötigen. Wir sind immer beim Bibellesen die gute Figuren, gut dargestellte Personen. Aber wir lesen in der Bibel selten und wir finden uns selber wenig in den Personen, die dort in der Bibel schlecht dargestellt sind. Wir lesen im Text immer durch den Augen, die wir immer etwas jemandem vergeben müssen. Aber selten lesen wir, noch einmal betone ich, lesen wir, dass wir in der Bibel als diejenigen verstehen, die selber die Vergebung benötigen. So kommen wir einen Schritt weiter. Der dritte Punkt heißt, die bessere Gerechtigkeit immer vom Kreuz aus. Vom Kreuz aus. Die Bergpredigt ist für uns keineswegs eine ultimative Moralmaßlatte. Nein, sondern die Bergpredigt zeigt uns, wie Jesus gelebt hat. Und wir müssen immer die Bergpredigt durch Jesus, durch die Person Jesu Christi lesen. Wir müssen immer die Bergpredigt vom Kreuz aus lesen. Ansonsten verstehen wir den Text falsch. Jesus hat die Bergpredigt gelehrt. Er hat betont, die bessere Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit soll besser sein als die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten. Was meint Jesus damit? Mit seiner Lehre über Verzicht auf jegliche Vergeltung will Jesus uns in erster Linie nicht zumuten, dass wir alles so tun müssen, sondern Jesus will zuerst einmal vorleben und zeigen, was richtig ist. Der Prophet Jesaja schreibt über den leidenden Gottesknecht wie folgt. Jesaja 50, Vers 6. Jesaja sagt: Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Diese Worte sind in der Passion Jesu im wahrsten Sinn des Wortes erfüllt worden. Die Menschen haben auf Jesus gespuckt. Sie haben ihm die Augen verbunden und ihm ins Gesicht geschlagen. Sie haben zu ihm spöttisch gesprochen: Lang lebe der König der Juden! Aber dann haben sie Jesus wieder geschlagen, auf ihn ins Gesicht gespuckt. Wie hat Jesus dann darauf reagiert? Die Reaktion des leidenden Gottesknechts wird auch vom Propheten Jesaja so beschrieben. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. So hat Jesus uns von seinem Kreuz aus einen neuen Weg zur Wiederherstellung aller Gerechtigkeiten geöffnet, und durch ihn wird alle Gerechtigkeit erfüllt, weil er zum Leben und zum Tod bereitwillig war. Wenn wir dann diesen Text durch die Person Jesus Christus lesen, dann hört sich für unsere Ohren nicht mehr so wie eine Zumutung. Ich lese den Text noch einmal ab Vers 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei, gib dem, der nicht bittet. der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Lesen wir den Text als vom Kreuz her Begnadeten, dann klingt dieser Text für unsere Ohren und für unser Herz nicht mehr als Zumutung. Denn Jesus ist zuerst diesen Weg gegangen und spricht zu uns: Folgt mir nach. Liebe Geschwister, mir ist es vergeben. Uns ist alles vergeben. Nur die Begnadeten können anderen Menschen vergeben und ihnen gegenüber gnädig sein. Warum? Weil es mir uns vergeben worden ist. Wenn wir diesen Text lesen vom Kreuz her, dann ist dieser Text uns keine Zumutung. Jesus ruft: Folgt mir nach. Das ist die Kraft der Gnade. Das ist Kraft der Vergebung. Jetzt wollen wir gemeinsam kurz einen Videoclip anschauen. Diese Videoaufnahme ist aus dem Jahr 2003. Es geht gerade hier in diesem Videoclip um einen Serienmörder in den USA, der insgesamt 49 Frauen umgebracht hat. Vor dem Gerichtsurteil hatten einige Angehörigen der Opfer die letzte Möglichkeit, einfach mal zur Sprache zu kommen. Und wir sehen hier einige wütende Angehörigen, aber denen gegenüber finden wir einen interessanten Mann. Wir sehen vielleicht auch den Videoclip kurz.
Gary Ridgway sat there stone-faced, as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Habt ihr gesehen, dass dieser Vater, der seine Tochter verloren hat, der trägt gerade einen ganz komischen Regenbogen-Hosenträger. Regenbogen. Erinnerung an Gottes Bund. Offensichtlich hat er es geplant, dort vor dem Menschen und vor diesem grausamen Täter zu sagen: Mir ist es vergeben und deswegen möchte ich dir auch alles vergeben. Dieser emotionslose Fassade des Gesichts hat sich erst dann bewegt. Dieser Mann sitzt nach wie vor weiterhin lebenslänglich im Gefängnis, aber da hat etwas in ihm bewegt. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wie Gott die Welt verändert, ist anders, als wir uns es vorstellen. Das Böse kann man nicht mit dem noch größeren Bösen überwinden und beseitigt werden. Das Böse kann nur mit dem Guten überwinden werden. Das hat Jesus vor uns am Kreuz bewiesen. Und er ruft uns: folgt mir nach. Ich weiß, mir ist es vergeben, deswegen darf ich auch anderen vergeben. Amen. Zum Schluss möchte ich ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, du kennst uns, unsere Schwachheit. Manchmal kommt uns auch unfair vor, wenn wir jemandem vergeben müssen. Dabei sehen wir uns immer wieder als Gerechten. Aber wir denken, wir erinnern uns ganz bewusst nochmal dran, uns ist alles vergeben und du hast alles vergeben vom Kreuz aus. Und du befähigst uns und du sagst uns, folgt mir nach. Wir danken dir, Herr, dass wir wissen dürfen, wie du die Welt veränderst. Danke, dass diese Macht für Vergeltung nicht uns zusteht, sondern dass sie nur bei dir ist. Du bist der gerechte Gott, so wollen wir auch mit dir rechnen in unserem Alltag. Schenke du uns Herz, schenke du uns großes Herz, dass wir vergeben dürfen, weil wir glauben, nur so kann das Böse und der Böse besiegt werden. So wollen wir dich loben und preisen. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.